Verehrung. Wir haben gesehen, wie in der ehrlich gelebten Achtung das menschliche Sein sich langsam immer mehr sammelt, selbstlos wird und in der Selbstlosigkeit gerade in ihr erfährt, dass das Sein heilig, verehrungswürdig ist. Diese Haltung ist bereits Glaube. Es ist die Haltung, sich dem Leben hinzugeben, in der Freude und im glücklichen und beglückenden Wohlwollen. Man hat das Heilige des Seins erfahren. Vielleicht hat man noch nichts über die Offenbarung gehört. Aber man will irgendjemand beschützen durch eine tätige Hingabe, vor allem dort, wo dieses Sein bedroht ist. Man stellt sich in den Dienst des Lebens. Und dadurch wird das eigene Leben intensiv. Man findet wieder Geschmack am Leben, am Glück und vor allem an der Freude der anderen. Man fängt an, anderen zu helfen, dass sie sich im Leben wieder zurechtfinden, dass sie sich von all dem befreien, was ihnen den Weg zum Glück versperrt. Man verheißt ihnen mehr Leben, bestätigt ihr Recht und ihre Pflicht zu leben, sich zu entfalten. Man erweckt in ihnen eine Begeisterung zum Glück. Somit bringt man in das Leben Schwung und Leichtigkeit. Man verhilft dem Leben, vielleicht einem zerbrochenen Leben, wieder zur Ehre, zur Entfaltung, zum Glück. Man erschafft in den anderen volleres Leben, dichtere Eigentlichkeit. Man ehrt ja ein Wesen dadurch, dass man ihm ein Mehr an Sein zuspricht, ja zumutet, als die unmittelbar äußere Erscheinung ist. Dass man also über das bloße Ansehen hinaus in ihm ein größeres, würdigeres und höheres entdeckt und dieser zur Entfaltung hielt. Dazu gehört ein hohes Maß an Hochgesinntheit, ein Gefühl für das Hohe, das zur Gesinnung geworden ist. Um aber diese Verehrung dem Leben entgegenzubringen, um das Schöne und das Beglückende des Seins vernehmen zu können und es vermehren zu können, muss der Mensch zuerst mit eigener Bemühung die Schönheit und die Verehrung Erfahrungswürdigkeit des Seins erfahren zu haben. Tun wir das, bringen wir dem Leben Begeisterung entgegen. Der andere Mensch ist uns nicht unmittelbar gegeben. Wir müssen ihn immer neu aus der Treue heraus aufsuchen. Nichts anderes als die Zuversicht selbst berechtigt diese Zuversicht. Sie ist kaum zu rechtfertigen. Gerade darin liegt die Größe, das Große trotzdem der Verehrung. Oder einfacher gesagt, das Vertrauen zum Leben. Verharrt der Mensch trotz aller Enttäuschung beim anderen, dann wächst langsam in der Welt etwas, das Hilfe gibt, Güte ausstrahlt, Hoffnung bringt. Eine Verheißung ist da. Die Welt erfährt durch uns, dass sie lebendig ist, schön und bejahenswert. Glücklich wird das Sein nur, wenn wir es als Glück empfinden. Und zwar so, dass es bemerkt, dass wir durch es beglückt sind, die anderen glücklich machen, indem wir ihr Sein als Glück empfinden. Das ist Selbstlosigkeit, selbstlose Verehrung. Man verehrt das fremde Sein, indem man es absichtslos empfängt. Dieses Empfangen des fremden Seins geschieht oft mit einer Einfachheit, mit einer Hingabe, mit einer Tiefe und Kraft, dass es zur stillen Hoheit heranwächst. Dies kann sich nur vollziehen in einem schweigenden, immer intensiv werdenden Akt des Ausharrens eben in dieser Empfänglichkeit für das Du, indem man nicht darauf wartet, dass die anderen unser Sein zuerst bestätigen, sie uns aufsuchen, sondern dass man sich zuerst für sie ängstigt, für sie Sorge trägt, für sie einsteht. Diese stille Entgegennahme und dieses tätige Besorgtsein mit all dem, was noch dazu gehört an innerem Einsatz, schaffen in der Welt ein Meer an Helle und an Licht, indem wir das Dasein der anderen bejahen, werden wir zu einer erhebenden Kraft. Wir greifen über uns hinaus in das Unmögliche. Wir wecken das Leben. Wir stehen ein für das Gute. Wir versuchen, einen der Auswegslosigkeit zu schaffen. Man bemüht sich, für die anderen zu denken, für sie abzuwägen, den anderen einen Weg zu bahnen. Der Mensch wird wesenhaft, glaubend, indem er die Wesenhaftigkeit der anderen Menschen anerkennt. Es ereignet sich ein Tiefenwachstum des eigenen Selbst. So ist diese, die anderen verehrende Haltung, Demut. Eine Demut, die sich nicht überhebt und sich vor dem Absoluten und vor den Mitmenschen zu bescheiden weiß. Diese Demut bezeugt eine stille Opferbereitschaft. Die Welt hält uns zurück, in das Unendliche hineinzuwachsen, hinzugehen, wenn es sein muss, in das Unmögliche, menschlich nicht mehr zu bewältigende, aber derart wächst der die anderen verehrende Mensch an Reichtum, Tiefe, Innigkeit und seelischer Intensität. Er fängt an zu glauben. Ein solcher Mensch ängstigt sich nicht mehr. Er ist über die Erschütterungen, über die Fährlichkeiten des Lebens hinaus. Er lebt gleichsam mit seinem Schicksal. Und dieses Schicksal lebt in ihm. Er trägt eine besondere Fähigkeit der Freundschaft, der Begegnung und der Liebe in sich. Sein Wesen entfaltet sich in das andere hinein. Dies zeigt uns einen Wesenszug in seiner Existenz. Die Schwermut. Diese ist nichts anderes als die Erfahrung der Größe. Die Erfahrung der Größe des Daseins und die gleichzeitige Erfahrung der tiefgründigen Unzulänglichkeit, diese Größe zu verwirklichen. Eigentlich ist diese Schwermut nur Heimweh. Sie ist die Not der Geburt des Absoluten in einer endlichen Existenz. Nur ein Mensch hat uns, unser Dasein, restlos verehrt. Das absolute Wohlwollen ist durch Christus in das All eingetreten. Alles Richtige soll seine Erfüllung haben, sprach Jesus zum Täufer. Und er hat es wirklich vollendet. Jesus sprach: Es ist vollbracht. Dann neigte er sein Haupt. Dieses Neigen des Hauptes hinein bis in den Tod war die Lebenstat Christi. In Christus hat Gott zu unserem gesamten menschlichen Wesen mit all seiner Kleinheit, Nichtigkeit, aber auch mit all seiner Hoffnung und seinem Aufgebrochensein auf das Absolute hin Ja gesagt. Von nun an gilt es, wenn ein Mensch träumt, Sehnsucht hat, richtig in die Zukunft hinein oder vielleicht darüber hinaus träumt, wenn er das Leben im anderen verehrt, wenn er dem Leben Wachstum zum Wachstum hilft, wenn er in sich die Hoffnung eines noch größeren einkehren lässt, wenn er dem Leben Wohl entgegenbringt, dann ist er auf den Knien. Selbst wenn er in einem Zug sitzt oder in einer Straßenbahn steht, über das Absolute, über Gott, über seine Wege und seine Beschlüsse kommt das Denken nie an ein Ende. Und dennoch ist der den anderen verehrende Mensch bereits am Ende, am Ziel. So oft er im anderen ein Absoluten erkennt und es liebevoll anerkennt, strömt dieses Absolute zu ihm zurück. Dieses Leben ist ein Leben in Gott und dennoch, ja eben dadurch, ein Leben in der Welt. Es ist im tiefsten Gott zugewandt. Gerade in dieser Gottzugewandtheit können solche Menschen Kraft und Leben spenden hinein in die Welt. Sie können auch ganz schlicht, ja kindlich einfach sein. Wo aber sind sie, diese von Christus ergriffenen, von einem eigenartig belebenden, heilenden und heiligenden Geist? Sie sind nicht Wunder, aber etwas Wunderbares erscheint in ihnen, webt in ihnen. Sie leben im Zustand, die in der alten Theologie mit einem wundersamen Wort als Fruitio Dei, als Genießen Gottes, benannt wurde. Sie leben in Gott, vielleicht ohne es zu wissen, ohne sich darüber Rechenschaft abzugeben. Diese Menschen tragen Gott unmittelbar in sich. Sie haben Gott, sich selbst und den Bruder gefunden, in schlichter Verehrung. Wir stehen heute an einem entscheidenden Wendepunkt der gesamten Menschengeschichte. Die höchste und somit die gefährlichste Epoche der der Menschheit ist angebrochen, beginnt sich zu entfalten. Wie können wir sie bewältigen? Ich glaube, indem wir, die wir Christen sind, im stillen, betrachtenden Gebet Jesu Blick begegnen, seine Stimme zu hören versuchen, die Züge seines Gesichts, sein Lächeln, seine Tränen, seine Gesten durch die unscheinbarsten Begegnungen und Regungen unserer Welt erahnen. Indem wir also Christus Durchsichtigkeit erleben in unserer Welt. Dies ist in unserer Zeit nicht leicht. Um mit den anderen Menschen verehrend beisammen zu sein, muss man dieselbe Ängste haben, genau dieselben nach Farbe, Klang und Gewicht wie sie. Sonst verehren wir sie nicht. Wir sind nicht bei ihnen. Markus berichtet über die Wesenshaltung Christi anlässlich einer seltsam erbitternden Episode mit einem jungen Mann. Jesus blickte ihn voll Liebe an. Der junge Mann ist ihm nicht gefolgt, aber diese Haltung des gütigen Hinschauens auf das andere, das ist die Haltung eines von der Macht des Absoluten ergriffenen Menschen. Und diese Haltung ist unser Glaube. Achtens, Freude. Freude ist immer eine gnadenhafte Anteilnahme an der Freude des Absoluten, an Gottes Wesen. Die Quellen echter Freude liegen dort, von woher die Kreatur Gott entgegenharrt. Die Freude gehört nicht zum Bestand unseres Daseins und vor allem nicht zur unserer Existenz von heute. Und dennoch vollendet sich unser Dasein erst in ihr. Die Freude ist nicht eine fertige Ware, gleichsam ein Vorrat draußen in der Welt, in den äußeren Schichten unseres Seins. Sie gehört nicht in den Bereich des Vergnügens und der Zerstreuung. Ein Engel, das heißt Gott selbst in seiner vermittelten Gestalt, musste zu uns kommen in der Nacht der Weihnacht und musste zu uns sprechen: Ich verkünde euch eine große Freude. Es gibt so wenig Freude in der Welt. Ein Engel musste kommen, um uns zu beschwören, in der Freude zu leben. Gott ist die Freude und er ist Mensch geworden. Er hat unter uns gewohnt. Seitdem hat der Christ den Auftrag, Freude in die Welt auszustrahlen. Gewöhnlich ist unser Leben glanzlos. Bei traurigen Anlässen gibt man sich traurig, bei den fröhlichen fröhlich. Das Leben verengt sich, aber wird farblos, langweilig. Der Mensch schleppt sich voran. Eine zermürbende Gleichgültigkeit befällt uns. Sie entsteht aus kleinen Ursachen. Einsamkeit, Krankheit, zu viel Arbeit, Trennung von einem geliebten Menschen. Dazu kommt manchmal scheinbare Unvereinbarkeit des Glaubens mit der erfahrenen Wirklichkeit. Und in dieses Leben spricht Gott das Wort hinein: Ich verkünde euch große Freude. Dies bedeutet im Grunde, du darfst kein abgestumpfter Mensch werden. Unglücklich kann ein jeder sein. Freude aber verlangt Anstrengung. Lege die Sorge ab, wenigstens heute. Wie wäre es, wenn dieser Engel vor uns stünde, wie damals vor den Hirten, und uns sagte: Habt Freude. Was würden wir ihm heute antworten? Seit der Botschaft dieses Engels ist die Freude für uns Christen eine Pflicht und die Traurigkeit etwas, das wir bekämpfen sollen. Und umgekehrt, wo Freude existiert, wo Traurigkeit überwunden wird, ist Christentum, ist Glaube bereits vorhanden. Aber wie kann ich in der Freude leben? Vor allem, wie kann ich in der Freude ausharren? Gott in Christus hat sich entäußert. Er ist für uns Mensch geworden, restlos. In dieser Tat hat er uns den Weg der Freude gezeigt. Freude entsteht in der Entäußerung, in der Selbstlosigkeit, in der Entsagung, in der Loslösung von sich selbst hat sich Menschwerdung Gottes ereignet. Gott hat für uns alles hingegeben. In der nicht durch das Ermessen des Augenblicks manipulierten Hingabe bewährt sich unsere Existenz. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingab. So müssen auch wir, die Brüder, lieben und für sie unser Leben dahingeben. Eine solche Selbsthingabe ist Beweis Gottes. Wenn wir manchmal meinen, nicht mehr beten zu können, dann sollten wir wenigstens ein klein wenig mehr Freude und Glück in die Welt bringen. Das wäre vielleicht unser christlichstes Gebet. Ein Zeugnis davon, dass Gott Mensch geworden ist. Freude ist Lebenselement jeglichen Menschseins und das Medium jeglichen Christseins. Die Freude ist nicht ein Etwas am Menschsein und am Christentum. Sie bestimmt die ganze Wirklichkeit. Wir sollten wenigstens heute die Düsternisse aus unserer Seele schaffen. Sie taugen nichts. Christsein heißt, Freude haben zu können in allen Situationen des Lebens. Und das ist eine weltumwandelnde Kraft. Sie schenkt dem Bruder Hoffnung und Kraft. Nach der Menschwerdung Gottes wissen wir, was ihr meinem geringsten Bruder getan habt, das habt ihr mir getan. Überall dort, wo der Bruder in seiner Not erkannt und aufgenommen wird, ereignet sich schon Christentum. In der Nächstenliebe, wie am Anfang schon angedeutet, vollzieht sich Gottes Liebe. Das ist das grundlegende und unüberholbare Ereignis des Christentums. Die echte Freude ist kein weltfernes Schwärmertum und auch keine Emigration à l'intérieur. Ganz im Gegenteil. Indem man sich von sich selbst loslöst, zum Bruder hingeht, erfährt man Freude. In der Hingabe erfahren wir einen guten Mut zur Wirklichkeit, eine Nähe des Herzens zu allem. Der Weg der Freude führt über die Selbstlosigkeit. Neuntens, Freundschaft. In der Freundschaft werden zwei Personen einander inne. Ihr Wesen hat die gleiche Schwingung. Somit ist das Grundgeschehen der Freundschaft das Ergriffensein von einer anderen Person. Und darin wird der Mensch vom Absoluten ergriffen. Es gibt solche Erlebnisse im Leben von allen von uns. In diesen Erlebnissen erfahren wir, dass Freundschaft mehr ist als bloßes Zusammensein. Der Freund ist ein Teil meines Wesens. Er ist ein Wesensbestandteil meiner eigenen Existenz. Und darin zeigt sich, dass jede innere menschliche Verbundenheit an eine Grenze stößt, da sie vom Absoluten ergriffen wird. Indem zwei Wesen einander inne werden, übersteigen sie einander. In der Freundschaft vollzieht sich eine Lichtung unserer gesamten Existenz. In ihr spricht ein Mensch zu einem anderen: Es ist gut, dass du bist. Somit ist Freundschaft wesentlich mit Sein. Das Seltsame dabei ist aber, dass es geradezu unmöglich ist, anzugeben, warum man gerade diesen Freund als Freund hat. Nehmen wir all unsere Hinneigungen zu einer anderen Person zusammen, all unsere Achtung, Sympathie, Bewunderung und Verehrung. Die Summe dieser Hinneigungen ergibt noch keine Freundschaft. Der Mensch findet in der Freundschaft die Einmaligkeit der anderen Person. Er sagt eben aus, es ist gut, dass du bist. Beide sind nicht mehr, sondern sind miteinander und sind, indem sie ein Wir sind. Der eine bekommt sich selbst vom anderen im gegenseitigen Geschenk. Ihr Sein heißt von nun an Mitsein. Sie bilden eine Seinseinheit. Das Sein des einen wird zum Seinstoff des anderen und umgekehrt. Daraus erwächst die Forderung, geradezu unheimliche Forderung der Freundschaft. Die Forderung nämlich, das eigene Sein reinzuhalten. Die eigene Verfallenheit, die Selbstsucht, den Machtwillen, die Trägheit des Herzens, das Böse in uns zu vernichten. Damit all das, all diese Verworrenheit des eigenen Daseins nicht zum anderen hinübergehe. Den anderen nicht vergifte. So ereignet sich in der Freundschaft, oft nur unbewusst, freilich, eine ständige Läuterung. Es soll in mir nur Würdiges, Aufbauendes und Reines bestehen, weil mein Freund mich, mein eigenes Sein, in sich trägt. Erst in einer solchen lauteren, uneigennützigen und gelösten Haltung, eben in der Zurückhaltung, die man erst in der Freundschaft erlernt, begreift man die Dinge richtig. Es entsteht ein ruhiges, gelöstes und heiteres Schauen der Welt. Was gehen mich die Hässlichkeiten der Welt, meine eigene Traurigkeit und meine eigene Müdigkeit an, mein inneres Kleinsein? Ich habe einen guten Freund, der mich begreift, dessen Freundschaft mir alles bedeutet, viel mehr als alle Unannehmlichkeiten, Beleidigungen, die ich täglich erlebe und erleben muss. So entsteht gelöstes Dasein, eine heitere Haltung in der Welt. Diese heitere Haltung in der Welt, die Freundschaft heißt, überwindet die Vergänglichkeit. Im Theaterstück Gabriel Marcels Le Mort de Demain spricht eine Person den folgenden Satz aus: Aimer, c'est dire, Doppelpunkt, toi, tu ne mourrais Lieben heißt sagen, du wirst nicht sterben. Das Gleiche ließe sich anwenden auch auf die Freundschaft. In jeglicher tiefmenschlichen Beziehung, sei sie nun Liebe oder Freundschaft, ist die Unsterblichkeit mitbejaht, mitgesetzt, mit einbeschlossen. Es kann nicht sein, dass dieses Wesen, das ich so sehr liebe, das mir so nahe steht, untergeht. Eine unmittelbare Evidenz der Unsterblichkeit entspringt der menschlichen Freundschaft und somit auch eine unmittelbare Ahnung der ewigen Vollendung. Somit ist in der Freundschaft Glaube schon mit einbeschlossen. Ergriffen werden von dem durch den Freund hindurch schimmernden Absoluten, hinausgetragen sein durch ihn ins Grenzenlose und dabei begreifen, dass der andere, dessen Sein wie wir so restlos bejahen, dennoch nicht die Erfüllung ist. Darin liegt die große Schwermut, aber auch die Beglückung der Freundschaft. Unendliches im Endlichen erahnen. Das ist Freundschaft. Sie besteht in einem gemeinsamen Innesein, in einer seinshaften Verbundenheit. Und in diesem irdischen, menschlich ehrlich gelebten Bezug liegt die Erfahrung der Unsterblichkeit. Im menschlichen Du erfahren wir auch unsere eigene Unsterblichkeit. Eine Sehnsucht nach dem Absoluten, die irdische Unerfüllbarkeit jeglicher Freundschaft und das Leuchtende und zugleich Schmerzhafte der freundschaftlichen Bindung.